Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute,
Schlagzeuger Martin Grubinger.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus.
Martin Grubinger ist ein Weltstar, international erfolgreicher Schlagzeuger und Percussionist. Als Perfektionist inszenierte er virtuos das Schlagzeug erstmals als Soloinstrument. Instrumentalisieren lässt er sich und seine Musik von der Politik nie. Niveauvoll und kritisch bläst er den PolitikerInnen des Landes 2 Jahre den Marsch in der Krone als Kolumnist. Als Multipercussionist beherrscht er 400 verschiedene Schlaginstrumente, wie beispielsweise Bongos, Trommeln, Xylophon oder das Glockenspiel. Sein grandioses Zusammenspiel mit den größten und renommiertesten Orchestern füllt weltweit die schönsten Konzerthallen. Qualen des Instrumentübens kennt Martin Grubinger nicht. Der Spaß und die Leidenschaft dominieren. Rollieren, akzentuieren und vermutlich auch improvisieren können Musikbegeisterte mit 6 verschiedenen Instrumenten durch die MyGroove-App lernen, die Martin vor einigen Jahren aufgebaut hat. Das Aufbauen der nächsten Generation an Schlagwerkern ist nämlich aktuell eine seiner Missionen, durch zahlreiche Workshops und als Professor an der Uni. Unikat in Person ist Martin Grubinger mit Sicherheit. Sicher aber auch, dass er mit 40 seine Bühnenkarriere beendet. Ob sein Leben schlagartig anders wurde und wie schlagfertig er nach wie vor ist, hören wir jetzt in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung. Was für eine Ehre, hier zu sein.
Ich freue mich unglaublich. Martin, ich weiß, dass du, wenn du im Schlagzeug und auf der Bühne bist, warst, der Puls durchschnittlich 160 bis 170 war, Spitzen auch 190 oder so. Was bringt denn jetzt gerade, wir sprechen über die schöne Seite des Lebens, deinen Puls so richtig zum Rasen?
Also ganz klar nach wie vor Dinge, die mit Musik zu tun haben. Ich mache zurzeit sehr viele Workshops mit Wiener Schülerinnen und Schülern aus allen Gemeindebezirken am Otto-Wagner-Areal in einem eigens dafür für uns bereitgestellten Pavillon. Mhm. Und da kommen die Schüler zu mir rauf und wir machen ganzen Vormittag Musik. Wir spielen Drums, Gitarre, E-Bass, wir singen und dann machen wir am Ende so eine Band-Session. Und für mich ist das Größte, da kriege ich selbst, wenn ich erzähle, schon die Gänsehaut. Wenn dann die Schülerinnen und Schüler nach 3,5 Stunden ohne Pause Musik machen, voller Energie Another Love singen oder Cake by the Ocean oder Falco Junge Römer und wir dann gemeinsam Musik machen und ich dann sage, hey, ihr habt jetzt 3,5 Stunden ohne Pause Musik gemacht und sie sagen, ey, das war die absolut geilste Musikstunde in dem Jahr. Mhm. Und sowas, ja, sowas bringt mich total auf die Höhe und das motiviert mich weiterzumachen, denn das ist etwas, was mich tatsächlich jetzt antreibt. Ich möchte, dass Musik, gerade für die jungen Leute bei uns, in den Schulen, in den Musikschulen, aber auch im Alltag, einfach total positiv assoziiert ist. Die sollen wirklich Spaß dabei haben, Musik zu machen.
Kannst du dich erinnern, man sieht in deinen Augen, wie es funkelt und wie allein schon energisch, wie du da ins Mikrofon redest, an den allerersten Moment, wo du Gänsehaut hattest?
Natürlich. Ich habe mit meinem Vater einen Led Zeppelin-Song gespielt. Ich habe ganz früh begonnen, mein Vater ist auch Schlagzeuger und irgendwie bin ich da schon so reingewachsen, ohne dass ich genau sagen kann, wo ich meinen ersten Schlagzeugschlag gemacht habe. Aber ich glaube, ich war so 3,5, 4 und er hat immer die Play-Alongs aufgelegt und dann haben wir am Drumset dazu gespielt. Und ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal, boom, tschak, boom, tschak, also rechter Fuß, linke Hand, Bassdrum, Snare-Drum, den Backbeat, ja, der uns in einem Song zum Tanzen bringt, wie ich den gespielt habe. Und in dem Moment wusste ich, das ist mein Ding.
Ich habe gehofft, dass du, ich habe das in der Recherche, viele Podcasts, vieles von dir gehört auch, dass du das auch bei mir ins Mikrofon reinmachst. Es ist so ein geiles Gefühl und so schön.
Ja, weißt du, wir Schlagzeug, wir verbalisieren alles. Ja? Also die Triole, die 16, die große Triole, oder die Achtel, oder auch dann diverse technische Patterns, Paradiddle, Paradiddle, Paradiddle. Also Schlagzeuger müssen immer Rhythmus, auch wenn sie sprechen, irgendwie assoziieren.
Als ich in Amerika war, habe ich einen Nachbarn gehabt, der war in Stomp.
Wow, cool.
Und der hat auch privat auf alles drauf getrommelt. Es war mit der Zeit ein bisschen nervig. Bist du auch so?
Total, ja. Also ich muss dann ständig einen Wirbel machen oder einfach dann auch mal Rosanna von Toto. Ja, wir müssen uns ständig irgendwie perkussiv ausdrücken.
Mhm.
Ja, das ist eine echte Sucht.
Okay, das ist eine schöne Sucht.
Ist dir mit der Zeit auf den Nerv gegangen?
Ja, genau. Ja, definitiv.
Hast du es ihm gesagt?
Ja, ja. Also wir haben da schon drüber geblödelt auch und so. Also ich habe das schon im Spaß dann auch gesagt. Aber ja, aber gibt es bei dir im Umfeld dann Leute, die sagen, Martin, bitte, kannst du mal den Fuß und die Hände kurz ruhig halten oder so?
Nicht so richtig. Manche wahrscheinlich aus Höflichkeit. Andere, weil sie es von mir so gewöhnt sind und eigentlich eh schon immer hören, aber so meine Mom war da immer relativ streng, die hat dann gesagt, so, und wenn wir jetzt am Tisch sitzen, halt die Hände mal still. Aber ansonsten gibt man mir da die Freiheit.
Mhm. Deine Mom ist ein guter Punkt. Ich glaube, das war die ARD-Doku über dich oder eine. Da sagt sie, bis du 10 warst circa, davor war deine Schwester daheim die Chefin und du warst eher so ein bisschen der Untergeordnete und erst danach, so ab 10, hast du dich wirklich und deinen Willen, deine Willensstärke und so deine Präsenz, kannst du dich erinnern, warum das so war? Gab es da einen Schlüsselmoment? Hast du das Gefühl, dass dich da gefunden hast, so wirklich irgendwie? Oder?
Ja, absolut. Ich komme aus einer kleinen Ortschaft in Salzburg und bin ja ein echter Landbauer, bin auch so aufgewachsen. Für mich hat mein Leben irgendwie beim Nachbarbauern geendet. Ich war wahnsinnig viel am Bauernhof, bin nicht in den Kindergarten gegangen, weil ich eigentlich immer nur am Bauernhof war, bei meinem Nachbarn, also dem Onkel meines Vaters, oder Schlagzeug gespielt habe. Und habe dann schon gemerkt, wie ich mal zu so Orchestercamps mit 8, 9 gegangen bin, dass die Kids aus der Stadt irgendwie weiter sind. Ja, die konnten sich besser ausdrücken. Die haben dann zu mir gesagt, wir verstehen dich gar nicht, so wie du daher redest. Also es war irgendwie so, ich habe mich ein bisschen als Outsider gefühlt und das hat dann doch ein bisschen am Selbstbewusstsein auch gekratzt. Und dann habe ich aber gemerkt, die Musik und das Instrument ist was, was ich vielleicht ganz gut kann, vielleicht sogar ein bisschen besser kann, wo ich vielleicht sogar ziemlich gut bin. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht bin ich sogar Weltspitze, mein Alter, auf diesem Instrument. Und das hat mein Selbstvertrauen irgendwie auch geprägt,
sehr gerne,
wo ich mir dann gedacht habe, okay, das Instrument, das Schlagzeug gibt mir eine Möglichkeit, etwas auszudrücken und auf einer Sache, einer musikalischen Sache, richtig gut zu sein. Und das hat mir dann einen guten Schub gegeben, ja.
Und hast du die Reaktionen damals auch schon gespürt? Hast du selber gemerkt, da bin ich einfach wirklich gut? Oder war das von deinem Papa auch? Wie, weil wenn du keinen direkten Vergleich hast, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber wenn du den direkten Vergleich hast, wie waren schon damals die Reaktionen? Wow!
Ja, es war dann so, plötzlich wurde ich akzeptiert. Plötzlich waren die Burschen und Mädels aus der Stadt, die 2 Jahre vorher noch gesagt haben, wo kommst denn du eigentlich her und wie redest du eigentlich? Die haben dann gesagt, okay, er ist vielleicht ein bisschen speziell, aber er hat es drauf. Er spielt das Ding richtig gut und das hat mir dann einen Schub gegeben. Und dann habe ich gemerkt in den Konzerten, wie das Publikum reagiert auf das, was ich mache. Und das ist natürlich toll, wenn man an etwas arbeitet, wenn man an etwas glaubt, wenn man für etwas wirklich mit Haut und Haar brennt. Und dann plötzlich merkt man, okay, es gibt da draußen Leute, die das wirklich gut finden, ja? Denen das gefällt, denen das Freude macht, die da mit einem mitfiebern auch auf der Bühne. Und das war ein entscheidender Moment.
Kannst du dich erinnern an ein bestimmtes oder vielleicht 2 Komplimente, die noch jetzt hängen geblieben sind? Weil ich meine, du bekommst von deinem Publikum, von ganz vielen Komplimente. Wie ist das?
Ja, ich erinnere mich gut. Und zwar mit 10 Jahren war ich beim Orchestercamp. Die Jeunesse, ein großer, toller Veranstalter hier in Österreich, hat immer so Orchestercamps im Sommer ausgerichtet. Das sind junge Leute aus ganz Österreich zusammengekommen und haben in einem Orchester gespielt und ich habe Schlagzeug gespielt. Und immer bei einer Probe ist ein ganz großer Dirigentenstar gekommen. Das war mal Claudio Abbado, das war mal Riccardo Muti und einmal ist Lorin Marcel gekommen. Und wir haben den Radetzky-Marsch gespielt. Und Lorin Marcel sagt, okay, bitte jetzt einschlagen. Das ist beim Radetzky-Marsch, wir kennen das vom Neujahrskonzert, wenn der Trommler klang, 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 spielt, bevor der Marsch beginnt. Und er hat gesagt, ja, junger Herr, da hinten spielen Sie das. Und ich habe das gespielt und dann bricht er ab und sagt, so habe ich das noch nie gehört. Und das war für mich so, oh, Halleluja, mit Lorin Marcel? Ernsthaft? Lorin Marcel sagt das? Der hat das Neujahrskonzert dirigiert schon so. Und dann haben sich alle umgedreht und dann dachte ich, okay. Und das hat mir einen Schub gegeben. Es war wie so eine extra Doping-Spritze im besten Sinne, die mich dann einfach über Jahre getragen hat, weil der das gut gefunden hat, diese paar Sekunden Musik.
Das heißt, daran hast du auch immer wieder dann gedacht, wenn es vielleicht nicht so gut gerade war oder ein Tag, wenn der das gesagt hat, ich kann das, wenn Zweifel aufgekommen wären, ist das so? Dass
ja.
Du vielleicht, dass du daran auch gezehrt hast?
Total, ja. Mhm. Ja. Das hat mir total Schub gegeben und auch an schwierigen Tagen habe ich dieses Gefühl gehabt, I will never surrender. Also das war so ganz klar, das ziehe ich jetzt durch. Egal, ob das irgendwo hinführt, ob das dann tatsächlich dorthin führt, was ich mir erträume, sondern diesen Kampfgeist, diesen inneren, den habe ich dann sehr schnell auch mit diesen paar Eindrücken schon aus frühester Kindheit mitgenommen und die haben mich dann geprägt.
Die Komplimente in deine Richtung, wie gehst du mit Komplimenten deinem Umfeld gegenüber um? Bist du sehr Kompliment, wie sagt man da, freudig oder gibst du oft Komplimente?
Das ist leider eine Schwäche von mir. Ich bin da viel zu sparsam. Und ich merke das bei meinem Sohn. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen daher, dass das Kompliment und das Lob auch schon in meiner Ausbildung nicht rasend ausgeprägt war. Mein Vater war relativ klar, ja, der hat gesehen und ich verstehe das auch im Nachhinein. Also ich möchte das gar nicht so sehr als Vorwurf äußern, sondern eher so, als dass das eine Analyse von mir ist. Der hat gesehen, dass ich relativ viel Talent mitbringe und hat gesehen, in ihm würde, glaubt er, etwas stecken, in dem Martin, was tatsächlich zu besonderen Dingen führen könnte in der Musik. Und hat dementsprechend dann auch mein Coaching übernommen. Und das war sehr, sehr direkt und sehr klar und nicht allzu oft mit Lob behaftet, sondern einfach das Beste in dem Alter, auf dem Stück, auf dem Instrument, in dem Moment ist gerade gut genug. Und es hat mich geprägt, diese Härte zu sich selbst, diese Disziplin, diese Klarheit, dieser Straight Talk. Und ich merke jetzt bei den Studenten, aber auch bei uns, bei MyGroove im Team, bei unserem Startup, aber auch bei meinem Sohn, dass mir das geprägt hat und dass es davon zu wenig gibt. Ja? Dass wenn jemand bei MyGroove etwas gut macht, dass er einfach mal sagt, hey, das hast du klasse gemacht und nicht einfach das als selbstverständlich hinnimmt und sagt, die Härte, die ich zu mir selbst habe, die habe ich auch zu allen anderen. Oder zu meinem Sohn, ja, dass ich, wenn er einen Dreier hat, nicht frage, warum ist kein Zweierwand, sondern dass ich sage, ja gut, das passt doch noch, ein Dreier ist doch okay. Auch bei den Studenten. Eigentlich bin ich immer der Meinung, die Studenten, das müssen alle Weltklasse Schlagzeuger werden. Und irgendwie merke ich schon langsam, das kann ich nicht von jedem erwarten. Ja, natürlich werde ich die unterstützen, die diesen Weg gehen wollen, aber es gibt halt auch ein paar andere, die ein paar andere Wege einschlagen wollen. Und jedes Herz schlägt anders. Also um es kurz zu machen, ihr könnt mich da steigern. Es ist jetzt nicht meine ganz große Stärke, Lob zu verteilen.
Ist es was, wo du sagst, das möchtest auch?
Ja.
Also dass das, okay.
Muss sein. Ich muss da besser werden. Gerade auch in der Teamführung bei uns bei MyGroove, dass ich einfach mal sage, hey, ich hab's das gut gemacht und nicht, ja, weiter geht's.
Das war jetzt schon sehr selbstkritisch. Schau du auf dich selbst auch lobend. Was magst du so richtig an dir und was findest du, welchen Charakterzug, welcher ist richtig geil?
Ja, Stärke und Schwäche zugleich, ich bin schonungslos offen. Also ich sage einfach gerade heraus in dem Moment, was ich mir denke. Also jeder weiß bei mir total, woran er ist. Aber es ist gleichzeitig halt auch eine Schwäche, weil es manchmal einfach auch verletzend sein kann und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu direkt. Ja, jeder ist nicht so darauf aus, einfach immer ganz direkt die Meinung gegeigt zu bekommen. Aber ich bin auch im Umkehrschluss so, mir kann das auch jeder sagen. Also
du kannst auch einstecken.
Also total. Gut. Wir haben bei Red Bull, MyGroove gehört zu Red Bull, eine ganz offene Aussprache und oftmals sagt man mir auch ganz klar, Martin ist nicht gut. Das ist diese Strategie, die geht so nicht auf, das reicht nicht. Wir müssen da einen anderen Weg einschlagen und dafür bin ich total dankbar. Das ist etwas, was ich liebe. Straight Talk ist total mein Ding. Aber ich verstehe auch, dass das gleichzeitig auch eine Schwäche ist, dass es etwas ist, was ich nicht mit jedem und bei jedem so anwenden kann.
Bist du sensibel, würdest du sagen? So, dass du dann eben auch genau das dann lernst zu differenzieren, wo kann ich klar und straight sein und wo nicht?
Ja, doch. Das lerne ich ein bisschen auch. Das ist ganz toll. In meinen Musikerzeiten hatte ich ein Ensemble und da ging es wirklich immer nur super straight dahin. Wer nicht absolut am Limit war in jeder Sekunde der Probe, wer nicht vorbereitet war, wer nicht total committed war, der hat mich ganz, ganz unangenehm kennengelernt. Das hat einerseits den Vorteil gehabt, dass natürlich alle immer an der Sesselkante waren und gewusst haben, ich muss hier voll abliefern, aber natürlich den Nachteil, dass das ein ständiger Druck für mich und auch mein Ensemble war. Das hat zu tollen Leistungen geführt, aber natürlich auch zu wahnsinnigem Stress. Und ich merke, das geht bei dem Startup so nicht. So kann ich nicht agieren. Und da lerne ich viel. Ich glaube, ich bin auch, meine Studenten sagen jetzt schon, ich bin altersmilde im Vergleich zu früher. Also insofern, ich nehme es positiv und sage, ich habe mich da auch gesteigert.
Du bist ein sehr intuitiver Musiker. Bist du das auch? Wie triffst du die, jetzt rückblickend, die richtigen Entscheidungen und die wichtigen Entscheidungen auch eher intuitiv oder spielt da der Kopf auch mehr eine Rolle?
Früher total intuitiv. Das glaube ich war auch dann immer auch, habe in meinen Kolumnen zum Beispiel gelesen, wenn ich für die Kronenzeitung geschrieben habe, das war einfach total intuitiv aus dem heraus, was ich gerade gefühlt habe, was mich gerade gefreut hat, was mich emotionalisiert hat, was mich bewegt hat, was mich geärgert hat, das habe ich eins zu eins in diese Kolumne hineingepackt. Mittlerweile ist es sehr viel mehr auch ein Mix aus der Intuition, aus dem Bauchgefühl, aus der Emotion, aus dem ersten Eindruck und natürlich, klar, bei einem App-Projekt auch weiterhin dann mehr auch datengetrieben. Ich schaue halt dann schon jetzt drauf, was wollen unsere User da draußen eigentlich? Was macht ihnen Spaß? Was macht ihnen Freude? Was brauchen sie? Und merke immer mehr, die Welt des Profimusikers ist ganz was anderes wie die Welt der Hobbymusikerinnen da draußen.
Und ist es ein Unterschied, wie du Entscheidungen triffst, auch jetzt beruflich oder privat mit deiner Familie, für dich persönlich? Also ist da auch der Bauch oder mehr der Kopf dann?
Privat nach wie vor der Bauch, ganz klar. Meine Frau ist Musikerin, ich bin Musiker, mein Sohn macht wahnsinnig gerne Musik. Also bei uns lebt der ganze Tag in der Konversation, wenn wir uns über irgendwas unterhalten, ob über Politik, Gesellschaft, Fußball oder wer mäht den Rasen, dann ist das immer so, wie wenn das eine große italienische Oper wäre in dem Moment. Und im Beruf sehr viel stärker schon rational getrieben und einfach auf Basis dessen, was wir als Team glauben, dass in dem Moment jetzt richtig ist. Ja.
Auch da, also bei der Musik sieht man deine Augen funkeln, aber wie du Fußball auch gerade gesagt hast. Ja.
Fußball.
Der Fußball gehört auch auf jeden Fall noch auf die schöne Seite. Du hast zuerst gesagt, Fußball und auch Gummizeug ist deine Sucht. Welche Bedeutung hat der Sport momentan in deinem Leben? Er war früher, hat eine andere Rolle gehabt, aktiv, und auf der positiven Seite jetzt noch, bevor wir die Seite gleich wechseln. Inwiefern ist der Sport?
Ich lieb's einfach. Also zumal aktiv Sport machen, es fehlt mir zurzeit ein bisschen. Ich verbringe wirklich mit unserem Startup, ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage 16, 17 Stunden am Tag. Also das ist einfach mein Ding. Von dem Moment in der Früh, wo ich aufstehe, dann bringe ich meinen Sohn in die Schule und dann bis spät in die Nacht geht's nur darum. Das heißt, mir fehlt der Sport ein bisschen. Das ist zurzeit etwas, was mir echt abgeht. Mal laufen gehen, mal joggen gehen, mit den Freunden wieder kicken und so. Das habe ich zurzeit gar nicht, aber gleichzeitig ist es etwas, wenn ich meine Augen schließe, manchmal sitze ich bei mir im Büro und wenn es irgendwas ganz Stressiges gibt, dann mache ich Google Maps auf und dann zoome ich mich in die Toskana. Dort haben meine Frau und ich und also wir als Familie so ein kleines Apartment in San Gimignano in der Nähe. Dann zoome ich dorthin und dann fahre ich einmal über Google Maps meine Lieblingsradstrecke nach durch diese Chianti-Region. Und das entspannt mich für 2 Minuten so derartig. Da träume ich mich dann hin, wie ich da mit dem Radl über diese Hügeln fahre und dann in irgendeiner kleinen Ortschaft stehen bleibe und dann einen Espresso trinke und dann dieses italienische Feeling habe und diese wunderschöne Landschaft der Toskana. Und wenn ich das 2 Minuten mache, dann ist es so, wie wenn ich tatsächlich für einen Moment dort gewesen wäre. Und ja, der Sport, der fehlt mir. Aber ich hoffe, es geht so wieder mehr in Zukunft.
Das, wie du es jetzt geschildert hast, total idyllisch und gleichzeitig hat es mich daran erinnert, dass ich an der Schokolade nur rieche, oft, und nicht esse.
Wirklich?
Es ist aber auch befriedigend und dann irgendwie gut.
Wirklich? Du isst nicht?
Na, ich esse schon, aber jetzt wenig oder manchmal reicht dann schon das Riechen auch dran. Und daran hat
das
mich jetzt erinnert.
Das ist sehr bewundernswert.
Na, ich esse es schon auch. Ja. Meistens dann allein daheim, nicht in Gesellschaft, und deshalb komme ich oft an diese Bewunderung, die ja eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Aber daran hat es mich jetzt erinnert, wie du so halt virtuell das holst, aber manchmal kann man auch durch die Gedanken einfach das Schöne herholen. Wenn man gerade Fantasie hat, das ist schon das Schöne.
Ja, du hast recht. Und dann, weißt du, wenn ich die Radlstrecke durch bin über Google Maps, dann gehe ich noch zu meinem Lieblingsstein am Golf von Barati und den schaue ich dann von Google Maps auch noch so an und dann denke ich mir, okay, irgendwann liege ich da wieder drauf auf dem Stein. Ja, und dann geht's weiter im Büro.
Und wir wechseln jetzt an der Stelle die Seite und ich möchte gerne auch zum Sport nochmal kommen, weil deine Musik, das Schlagwerken hat doch sehr viel mit Hochleistungssport zu tun. Also wer dich gesehen hat oder immer noch auch sieht, da wieder Schweiß spritzt und so, das muss man auch durchhalten. Hast du rückblickend auch deinem Körper, genauso wie die Sportler, manchmal zu viel zugemutet?
Zeit, die Seite zu wechseln.
Ja, ganz bestimmt. Ich hatte ein Glück, und zwar jetzt mal rein, wenn man an Gelenke, an Muskeln, an diese Dinge denkt, dass meine Lehrer immer auf eine ganz saubere Technik am Anfang geachtet haben. Das heißt, dass diese Bewegungen technisch so sauber und natürlich gespielt werden, dass ich dann also zum Beispiel solche Dinge wie, was viele Musiker haben, Sehnenscheidenentzündung oder so, oder kaputte Gelenke oder irgendwelche Verletzungen, die hatte ich nie. Ich bin wirklich durch 35 Jahre Musikkarriere ohne eine Verletzung gegangen. Was aber schon ein Raubbau war, war einfach die Intensität der Tourneen, des Spiels. Ich weiß nicht, wie oft ich mit 39,5 Fieber auf der Bühne gestanden bin. Wie oft ich krank und zwar über 10 Tage Tourneen gespielt habe. Also wirklich hohes Fieber, vorher noch vor dem Konzert beim Arzt, Infusion und rauf auf die Bühne. dann wieder ins Hotel, nächste rein in den Flieger, nächsten Tag wieder Konzert, wieder Infusion. Also ich habe wirklich total an beiden Enden, was das betrifft, gelebt während meiner Konzertkarriere. Mhm. Und das spiele ich. Mhm. Ja, ja. Das war sicher auch ein Grund, warum ich für mich entschieden habe, dass damit dann auch Schluss sein muss.
Hast du in dem Moment dir dann auch Sorgen gemacht? Weil einerseits musst du ja den Kopf klar haben und der Konzentration voll auf das, was du jetzt gerade geben musst, nämlich auf der Bühne stehen und das, was für das Publikum bezahlt hat und du ja auch liefern möchtest.
Ich habe nie Sorgen gehabt.
Wirklich?
Nein, weil ich da immer so dieses, auch schon aus meiner Ausbildung und aus meiner Zeit als junger Bursch, immer diesen Kampfgeist hatte, zu sagen, ich gehe da jetzt raus. Und so dieses Prinzip, eigentlich abgedroschen, aber in meinem Fall war es so, was mich nicht umhaut, macht mich jetzt härter. Ich werde niemals aufgeben. Aufgeben gibt es nicht. Ich gehe da jetzt raus und spiele dieses Konzert. Und abgesagt wird erst ein Konzert, wenn der Arzt halt einfach komplett, was Ärzte selten tun, weil sie natürlich wissen, was man macht. Also meine Ärzte haben immer gewusst, okay, da warten jetzt Wiener Konzert aus 2.500 Leute. Und es muss einen echten, wirklichen Grund geben. Und manchmal habe ich die Ärzte ja gar nicht konsultiert und bin trotzdem auf die Bühne. Sorgen habe ich mir nie gemacht, dass das bei mir Schäden hinterlassen
könnte. Deine Eltern?
Ich glaube auch nicht. Wir waren so, wie erklärt man das? Manchmal sieht man das, ich glaube, Max Verstappen ist ein Beispiel. Max Verstappen, wenn man ihn reden hört, wie er über die Zeit als junger Kartfahrer redet und wie sein Vater mit ihm trainiert hat oder auch, glaube ich, bei Marcel Hirscher, wo auch der Vater der erste Trainer war. Bei mir, glaube ich, war es ähnlich, dieses Projekt, dem sich alle unterordnen. Ja, diese Idee, etwas Spezielles zu machen, etwas Außergewöhnliches zu schaffen, vielleicht ein neues Tor in diesem Bereich der Musik aufzuschlagen. Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich auf Tournee gehe als Solist mit den Wiener Philharmonikern oder dass ich eine Welttournee mit den verschiedensten Ensembles als Solist mache oder wirklich dann die ganz großen Konzertsäle bespielen kann. Das war überhaupt nie ein Faktor. Sondern Faktor war immer, wir tun alles, um dieses Ziel zu erreichen. Und dem haben wir alles untergeordnet. Wir sind eigentlich nie auf Urlaub gefahren. Wir haben eigentlich nie ein Konzert ausgelassen. Wir haben immer mehr geprobt als weniger. Wir haben immer härter gearbeitet, nach den Konzerten gemeinsam abgebaut. Da hat sich niemand abgeseilt. Also es war so, die ganze Familie war auf dieses Ziel ausgerichtet.
Auch deine Schwester? War die da auch?
Auch meine Schwester. Und ich glaube schon, dass sie auch am Ende darunter gelitten hat, dass dieser Fokus dann so auf das ausgelegt war. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich nicht optimal gelaufen ist. Weil sie dann schon auch gemerkt hat, okay, er hat diese Zuneigung, dieses Commitment von Seiten der Eltern. Er selber hat offensichtlich die Härte zu sich selbst, das auch unbedingt zu wollen. Also es war nie ein Zwang. Es war nicht so, dass mich jemand gezwungen hat, gesagt, ich zwinge dich, du wirst jetzt Schlagzeugsolist, sondern ich wollte das selber. Und dieses selber wollen und dieser Biss, den haben meine Eltern natürlich unterstützt, indem sie selber eigentlich kompromisslos zu sich selbst waren. Meine Mama, die hat jahrelang mit uns Klaviere zu Konzertorten geschleppt, in den LKW hinein. Meine Mom, die jetzt natürlich dann die Folgen daraus sieht, die hat schwere Stützflügel gemeinsam mit meinem Vater und vielleicht noch ein, zwei jungen Burschen und Mädels in den Transporter hineingehoben, als wir 12, 13, 14 waren. Und das muss man sich vorstellen, jeder, der mal ein Klavier nur versucht hat anzuheben, weiß, wie schwer das ist. Das haben wir 140 Mal im Jahr gemacht. Und da hat sich halt niemand geschont bei uns in der Familie.
Und gerade eben noch ganz kurz auch zu deiner Schwester, weil wenn du sagst, sie war vorher eben die Chefin, wie deine Mama gesagt hat, wie ich es zuerst erwähnt habe, und dann eben das nicht, hast du da jemals mit ihr drüber gesprochen?
Nein. Vielleicht tue ich das irgendwann mal. Aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Jahre ins Land ziehen lassen. Vielleicht müssen meine Schwester und ich auch noch ein bisschen älter werden. Und irgendwann werden wir, glaube ich, auf dieses Gespräch einbiegen.
Seid ihr befreundet?
Wir treffen uns zu selten. Ich glaube, befreundet ist, das wäre zu viel. Wir haben ganz unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen. Ich bin eher so der zurückgezogene Typ dann jetzt, was mein Privatleben betrifft. Ich gehe eigentlich nie auf Partys oder ich gehe nie auf größere Feste. Ich versuche eigentlich immer zur Familie abzubiegen. Ich weiß noch, früher auch bei Konzerten bin eigentlich alles, was südlich von Hannover war, also ziemlich weit schon im norddeutschen Raum, in der Nacht nach Konzerten nach Hause gefahren. Ich wollte immer daheim sein und dann eigentlich immer meine Ruhe haben. Und meine Schwester ist eher der gesellige Typ. Meine Schwester liebt es einfach unter Leuten zu sein, zu reden, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Sie ist unglaublich kommunikativ. Und ich bin, was mein Privatleben betrifft, dann eigentlich wieder genau das Gegenteil.
Du brennst dafür, das hören alle und das sehe ich in deinen Augen. Gab es eine Phase, wo du schon sagst, die war hart da durchzubeißen? Hast vielleicht gar nicht dran gezweifelt, es wirklich weiterzumachen? Oder vielleicht hast du auch, will ich da gar nicht im Mund legen jetzt, aber harte Phasen oder Schweinehund, wo der schon recht stark war?
Ja, klar. Also am Anfang, wie wir dann gesagt haben, meine Eltern und ich, okay, wir probieren den Weg des Schlagzeugsolisten. Diesen Job gab es nicht. Mhm. Die Veranstalter haben gesagt, das gibt's nicht, du hast kein Repertoire, du hast kein Publikum, niemand komponiert für dieses Instrument. Was sollen wir mit dir in unserem Konzertsaal? Und trotzdem haben wir gesagt, wir ziehen es durch. Und das erste Konzert, das waren 8 Verwandte im Konzert. Und dann waren es 12 und dann waren es 24. Und irgendwann waren es nicht mehr nur Verwandte und Freunde, sondern auch ein paar Leute, die sich diesen Typen da anschauen wollten, der Schlagzeuger da. Und das ging über Jahre, wo wir wirklich ein ganz dickes Brett gebohrt haben, weil es bei den Gagen einfach überhaupt nicht gelangt hat und gleichzeitig auch die Bereitschaft in der klassischen Musik, ein sehr traditionelles, man könnte vielleicht sagen auch altmodisches Genre, gar keine Offenheit da war. Und dann gab es ein paar Menschen, die mir eine Chance gegeben haben. Mhm. Und diese Chance habe ich ergriffen. Und jetzt mit MyGroove und diesem App-Projekt sehe ich das wieder ähnlich. Viele, die mal grundsätzlich da skeptisch sind, sich darauf nicht einlassen wollen, eine gewisse Bequemlichkeit auch haben, sich zu öffnen für was Neues. Und ein paar wenige Menschen, die Offenheit haben und sagen, ja, das probieren wir. Und Gott sei Dank darf ich mit einigen von ihnen zusammenarbeiten, die mich dann auch motivieren und ja, auch begeistern, weiterzumachen.
Gibt es da dann auch die schlaflosen Nächte, wo du dir denkst, klappt das da jetzt auch?
Ja, klar, natürlich. Schlaflose Nächte hatte ich in den letzten 1,5 Jahren, glaube ich, so viele wie noch nie zuvor. Diese Frage auch zu sich selbst, sind wir da am richtigen Weg? Treffe ich die richtigen Entscheidungen? Spreche ich mit den richtigen Leuten? Warum erfahren wir so viel Widerstand bei etwas, was wir ja positiv bewegen wollen? Mhm. Warum ist die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen oder mal auch ins Gespräch zu kommen, mal was auszuprobieren, so gering? Wie kann ich dieses Vertrauen, das mir in dieses Projekt geschenkt hat, von Seiten Red Bulls auch zurückgeben? Das ist ja ein Genuss, dort mitarbeiten zu dürfen. Weil wir dort Leute haben, die uns einfach stützen. Ja? Ich muss wirklich sagen, ich sage das aus voller Überzeugung, das ist ein Geschenk, wenn man mit so jemandem zusammenarbeiten darf, der sagt, Martin, wir glauben an das. Wir halten da jetzt mit dir auch durch. Du wirst es packen, du wirst es schaffen und wir unterstützen dich. Das ist etwas Besonderes, das man nicht so oft erfährt.
Findest du dann Antworten auf all diese Fragen, die du da in der Nacht immer wieder mal stellst?
Ja, ich bin dann so einer, der das sehr in sich hineinfrisst. Ich spreche ein bisschen mit meiner Frau drüber, aber versuche das auch nicht zu weit auszubreiten, weil ich möchte dann einfach auch nicht, dass das ständig Thema ist. Ja. Aber sie spürt es natürlich. Sie ist ein extrem feinfühliger Mensch, die natürlich sofort merkt, wenn ich mit mir hadere. Aber meistens mache ich es mit mir selbst aus. Ja. In der Nacht um 3 Uhr früh auf der Bank bei mir vorm Haus. Dann sitze ich da und denke mir, okay, was jetzt? Was jetzt? Und oftmals hat man dann doch noch eine Idee, wie es weitergehen könnte.
Bist du ein geduldiger Mensch?
Ah, leider nicht. Das ist eine große Schwäche. Ich bin wahnsinnig ungeduldig, bei allem. Ob im Straßenverkehr oder wenn es eine Idee gibt, wo ich das Gefühl habe, in der Umsetzung, es dauert zu lang. Oder auch mit den Studenten, wenn da ein Fortschritt nicht so gegeben ist, wie ich glaube, dass er da sein müsste. Oder wenn mir selbst etwas nicht gelingt, ja, dann ist es so, dass man denkt, Mann, Martin, was ist los mit dir? Warum kriegst denn du das jetzt nicht hin? So schwer wäre das ja doch nicht. Also bin da sehr getrieben.
Ist es so, dass sich diese Altersmilde, von der du die Studenten und Studentinnen irgendwie erkennen, dass du schon auch bei dir dann erkennst, dass du diese Verbissenheit vielleicht, die du hattest, dass die jetzt gar nicht mehr so da ist oder schon nach wie vor genauso?
Schon, aber ein bisschen anders. Also bei den Studenten am Mozarteum, das sehe ich es so. Der Staat nimmt relativ viel Geld in die Hand, um junge Leute auf ihrem Instrument toll auszubilden. Und am Mozarteum haben wir da wirklich alles. Also tolle Räumlichkeiten, tolle Instrumente, ein grandioses, ich würde fast sagen, eigentlich europaweit, weltweit einzigartiges Lehrendenteam an 6 Schlagzeugern aus den verschiedensten Bereichen. Und der Deal mit dem Studierenden ist so, wir geben alles und du gibst alles. Alles, was du tun musst, ist fleißig sein. Nicht so sehr, ob jemand mehr oder weniger Talent hat. Das hat mich eigentlich nie so interessiert. Sondern mir reicht das Commitment. Wenn ich spüre, da gibt jemand alles für sein Ziel, dann bekommt diese Person alle Unterstützung dieser Welt. Immer 1er. Egal, ob das jetzt mal in der letzten Prüfung besser oder schlechter funktioniert hat, da gebe ich immer 1er. Weil das ist grandios, wenn ich sehe, dass jemand mit allem, was er hat, dafür einsteht. Und meines Erachtens ist das die Vereinbarung. Der Student hängt sich voll rein und die Republik und wir als Lehrende in dessen Auftrag geben alles dafür, dass da wirklich ein toller Künstler oder eine tolle Künstlerin rauskommt. Und dasselbe bei MyGroove. Ja, da ist es einfach auch so. Wir haben da eine tolle Chance. Red Bull gibt uns hier eine Chance, etwas Außergewöhnliches, Revolutionäres. Ja, auch die Möglichkeit, das Instrumentlernen in einer völlig neuen Dimension zu entwickeln. Und unsere Aufgabe ist es jetzt zum Erfolg zu bringen. Das ist die Vereinbarung.
Aber mit Faulheit umgekehrt kannst du da nicht umgehen. Ja. Also, ja.
Nein, es geht gar
nicht. Das habe ich mal gesagt.
Nein, ich kann mit Faulheit nicht umgehen. Ich halte das, wenn ich mich auf etwas einlasse, ob als Student oder Red Bull zu mir sagt, Martin, wir vertrauen dir, dann ist das Mindeste, was man von mir erwarten kann, ist, dass ich mich voll reinhänge. Vielleicht geht es uns nicht auf, aber wir werden nie sagen müssen, weder zu uns noch zu unseren Partnern, dass wir nicht alles gegeben haben. Also ich glaube, da ist der Fall klar.
Wenn du auf der Bühne bist und dann ihr alle auch an der Grenze teilweise wart auch, und da habe ich auch in einem Interview von dir gehört, hast du gesagt, da kommt dann so das wahre Ich, das ungeschminkte Ich heraus.
Ja.
War das manchmal was du gar nicht selber sehen wolltest?
Ja, manchmal hat es mich schon geschreckt. Also es gibt so Aufnahmen, da sieht man so, wenn wir voll am Limit sind, schon auch nach 120 Minuten Konzert und ich drehe mich zu meinen Kollegen um und ich sehe diese Person, die sich eigentlich zum Tier entwickelt. Mhm. Und ich sehe diese Verbissenheit, diesen mehr als nur Kampfgeist, sondern diesen, ja, einfach dieses Monster, das sich zu den Kollegen umdreht und ihnen nochmal sozusagen, aus ihnen nochmal die letzten 2% rausquetschen will jetzt mit der ganzen Körperlichkeit und Attitüde. Und da schreckt es mir dann schon. Da haben wir dann gedacht, puh, okay, das bist du. Andererseits ist es halt auch, wir sind ins Konzerthaus gegangen zu unserem Stammpublikum und haben dort radikalstes Zeug gespielt. Und eigentlich etwas für 200, 250 versprengte Nerds, die auf sowas stehen. Aber wir haben das in einem ausverkauften Konzert ausgemacht und gesagt, heute spielen wir für euch Xenakis, Riem, Stockhausen und Olga Neuwirth. Und die haben sich gedacht, okay, was machen die da? Aber eins haben die immer gesehen, dass wir den letzten Prozent aus dem, was wir imstande sind zu leisten und was dieses Stück auch in sich hat, rausholen.
Mhm.
Und das hat das Publikum, glaube ich, honoriert.
Mhm. Und wie geht's da auch deiner Frau, deinem Sohn, wenn sie dich so sehen? Erschrecken sie da auch oder verlieben sie sich immer wieder neu in dich? Weil das bist halt du.
Ja, ich glaube, mein Sohn, der kennt es, weil der hat natürlich auch das erlebt noch aus Konzertzeiten.
Mhm.
Und wenn man seitlich hinter der Bühne gestanden ist und uns da beobachtet, dann hat man natürlich mich erlebt in einer Art, wie ich im Privaten natürlich nicht bin.
Mhm.
Aber auf der Bühne war ich wirklich, ja, einfach eine Maschine.
Mhm.
Auch, ich habe mir da total auch, für mich gab es da kein, jetzt muss ich da nachdenken, ob das noch zumutbar ist, sondern für mich gab es nur, das muss jetzt sein. Genauso wie wir das geprobt haben, auf höchstem Niveau, ohne irgendeinem Abstrich, muss das jetzt sein. Das haben natürlich alle auch gespürt und gemerkt, aber das ist natürlich mit der privaten Person nicht vergleichbar.
Ist da nicht auch die Gefahr, dass wenn, kenne ich von mir, wenn was sein muss und am besten auf der Stelle sein muss, dass es dann auch verkrampft ist, was ja bei dir auf der Bühne nie so rüberkommen ist, ja. Aber ist da nicht schon auch ein bisschen die Gefahr oder wie differenzierst du da, dass es nicht passiert? Weil dieses ich muss, das lernt man ja überall und
ja.
Du bist auch sehr selbstreflektiert und denkst über das alles nach und so. Das weiß man ja grundsätzlich, dieses Wort muss ist ja eigentlich eine Chance.
Total. Aber das war der Anspruch an mich selbst. Mhm. Denn das war für mich wie so ein, ja, das war für mich wie Benzin oder Diesel oder der Antrieb.
Mhm.
Ja, es war so, ich fühle dieses Design in den Martin, weil das ist der Antrieb. Es muss einfach perfekt funktionieren, weil dafür habe ich gearbeitet, dafür habe ich mich reingehängt, dafür habe ich bis 3 Uhr nachts geübt. Und das ist mein Anspruch an mich selbst, das jetzt abzuliefern.
Und wenn es mal nicht funktioniert hat?
War aber unaufstehlich. Danach.
Wie lang?
Zu mir selbst.
Wie lang?
Ja, 1-2 Tage bis zum nächsten Konzert. Und zwar sehr kritisch mir gegenüber. Gar nicht so sehr bei den Kollegen, denen habe ich auch gesagt, wenn ich mit irgendwas nicht so zufrieden wäre, aber sehr stark zu mir selbst. Und das habe ich dann reflektiert und keine Minute geschlafen. Und warum lief das nicht? Warum habe ich da mich falsch entschieden? Warum habe ich da den Einstieg verpasst oder sonst irgendwas? Also ich hatte, glaube ich, am härtesten war ich immer zu mir selbst, ja.
Hast du darauf je Antworten gefunden? Das kenne ich von mir auch. Warum hast du da so nicht reagiert? Warum hast du das nicht gemacht? Es ist eh vorbei. Man weiß es ja. Und trotzdem Das ist halt so, der Perfektionismus ist zermürbend teilweise.
Ja, sofort rein in den Überraum und wieder geübt. Das war bei mir so, ja, das war so für mich so die Art, es abzuarbeiten.
Mhm.
Es sofort wieder den Kampf aufzunehmen, ja, so kann man es eigentlich nennen, ja.
Und dann war für dich klar mit 40, das hast du ja davor schon gesagt, auch Abschiedstournee und so, das haben ganz viele oder alle gewusst. Hattest du Sorge, dass du damit deinen Papa oder also deine Eltern oder so enttäuschst?
Eigentlich nicht, ich habe es ja ganz früh schon gesagt, ich habe das für mich so entschieden und es war für alle irgendwie klar, also jeder hatte lange Zeit damit klarzukommen. Verstanden haben das, glaube ich, nicht so viele. Ich glaube, auch meine Eltern haben das nie so richtig ganz verstanden, aber für mich war das total klar. Ich wusste, die Art, wie ich da dieses Leben führe, das ist nichts, was ich bis zum 60. Lebensjahr machen kann.
Der Vergleich mit dem Sportler macht für mich so total Sinn irgendwie. Also in deinem Fall. Und das ist dann einfach die Erklärung, weil die Sportler fragt man ja auch nicht, ja, warum stehst du jetzt nicht mit über 40 noch irgendwo jeden Tag auf der Piste oder so. Also das ist, das
total.
War.
Ja, ja, macht auch, ich glaube, der Vergleich kommt auch hin, weil gerade als Schlagzeuger ist man da einfach auch vergleichbar. Ich denke mir, ich habe es ganz gut hinbekommen, auch den richtigen Moment zu erwischen. Wenn ich jetzt in ein Konzert gehe, dann sprechen mich Leute an und sagen, Herr Grubinger, es war immer toll. Wir haben das wirklich bei Ihnen im Konzert immer genossen und das ist schön. Und ich glaube, wenn wir jetzt auch über Sportler reden, weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ja total sportbegeistert. Ich schaue ja alles, also von Fußball über, also Tennis, Formel 1. Und ich mir denke immer, es gibt schon die Beispiele, ich nenne mal einen. Lewis Hamilton. Ich glaube bei Lewis Hamilton, dass der einfach den Moment zurückzutreten übersehen hat. Und jetzt läuft da etwas nach, was er nicht mehr erreichen wird, glaube ich. Es gibt andere Beispiele, wo ich denke, auch bei Tennisspielen und so, bei Fußballern, wo ich manchmal denke, ich glaube, ihr habt den Moment verpasst.
Ist das was jetzt deine Eltern schon verstehen und sagen, war letztendlich die richtige Entscheidung? Den Moment vielleicht nicht, aber dann davor.
Ja, ja. Absolut.
Was ich in meinem Podcast auch immer wieder mache, sind so Themen anzusprechen, die aus meiner Sicht total menschlich sind, ja. Wir aber viel zu selten darüber reden, dass wir diese Gedanken auch haben. Wie zum Beispiel Neid. Also Neid ist grundsätzlich scheiße, das weiß ich auch. Ja? Aber ich ertappe mich schon dabei, da und dort zu sagen, warum darf der oder die das machen und ich nicht? Um mir dann eh die Antwort zu geben, bin ich bereit, das alles so, genauso wie du es jetzt erst gerade auch von deiner Schwester gesagt hast, bin ich bereit, dieses Opfer und das alles irgendwie auch zu geben.
Mhm.
Aber im ersten Moment ertappe ich mich auch bei diesem für mich menschlichen Gedanken, hätte ich auch gern. Kennst du diesen Gedanken auch?
Neid habe ich nie gekannt. Okay. Also tatsächlich, ich glaube, jetzt reinsten Gewissens sagen zu können, ich war in meinem Leben eigentlich nie neidig, weil ich immer nach diesem Prinzip gelebt habe, wenn man voll dran ist, wenn man alles gibt für eine Mission, für etwas, was man gerne hätte oder gerne machen möchte, dann kann man das mit Fleiß und mit absolutem Commitment schaffen. Es gibt noch einen Moment, wo ich neidig bin, ist, wenn am Ende des Schuljahres alle sagen, oh, ich fahre jetzt dorthin und dorthin und dorthin und ich mir selber denke, ich würde auch gerne mal nach Italien wieder zu uns ins Apartment fahren. Mhm. Dann vielleicht ist das so ein ganz kleiner Moment, wo ich neidig bin, man denkt, ich würde jetzt auch gerne fahren. Aber das ist vielleicht kein Neid, sondern eher nur ein bisschen Sehnsucht.
Ja.
Nennen wir es Sehnsucht.
Also der Verzicht ist schon auch über die Jahre, nagt schon immer wieder mal auch an dir?
Ja, natürlich, manchmal denke ich mir dann schon, mein Sohn, der sagt jetzt, ich fahre jetzt mit der Mama in die Türkei, meine Frau ist gebürtige Türkin und die fahren in die Türkei, um dort 10 Tage Urlaub zu machen und ich kann nicht mitfahren, weil wir am Mozarteum bei uns an der Uni die Sommerakademie haben, wo ich unterrichte. Und dann denke ich mir, wäre jetzt auch schön.
Mhm.
Aber es ist vielleicht mehr Sehnsucht als Neid.
Ja. Der Wettbewerb steckt immer noch in dir.
Ja.
Ist das was du nicht verlieren zu können, voll dazu stehst und gut findest? Oder auch
ja,
ein bisschen?
Ich stehe dazu. Ich kann nicht verlieren. Ich kann nicht mal bei Mensch ärgere dich verlieren. Ich kann bei gar nichts verlieren.
Auch nicht gegen deinen Sohn?
Auch nicht gegen meinen Sohn. Ich habe den nie beim Fußball gewinnen lassen. Es ist schrecklich. Sicher jetzt nicht super motivierend, aber ich kann einfach nicht verlieren.
Mhm.
Es geht nicht.
Aber ich denke mir halt dann auch manchmal, solche Eigenschaften sind halt gut und schlecht, weil genau diese Eigenschaft bringt dich wahrscheinlich zu dieser Leistung, die du jetzt schon in deinem Leben, was du einfach alles schon erreicht hast. Und ohne diesen Ehrgeiz, vielleicht auch Verbissenheit oder Willen, wärst du wahrscheinlich nicht da. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt vielleicht dann die vielleicht Schattenseite, was auch immer, nicht verlieren zu können, ist, ja.
Ja, weißt du, was ich meine? Du hast also, total recht. Du hast recht. Es ist sicher Stärke, aber gleichzeitig halt auch, vielleicht, um das zu machen und auch diese Mission, die ich jetzt gerade habe, durchzuziehen, brauche ich das wahrscheinlich jetzt auch noch, dieses Gefühl, dass ich nicht aufgeben werde, auch wenn der Widerstand massiv ist. Aber ich denke mir dann auch wieder, ha Martin, ein bisschen mehr Differenziertheit wird vielleicht nicht schaden. Du musst jetzt nicht unbedingt gewinnen, wenn du auf die Torwand mit deinem Sohn bei dir zu Hause schießt. Aber dann denke ich mir wieder, bist du Formel 1-Fan?
Ich war zuständig in der Produktion beim ORF jahrelang für die Formel 1-Rennen und war schon ein paar Mal vor Ort und so. Und da ist natürlich so ein bisschen eine Verbundenheit, aber Fan wäre zu viel.
Erinnerst du dich an die letzten zwei Karrierejahre von Michael Schumacher bei Mercedes? Also vielleicht für unsere Hörer, für die nicht so große Formel 1-Fans sind, Schumacher, Legende, siebenfacher Weltmeister, hört bei Ferrari 2006, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, auf und steigt ein paar Jahre später nochmal ein bei Mercedes. Mhm. Und ist dann, Schumacher war bekannt dafür, alles für den Erfolg zu tun. Also am absoluten Limit, vielleicht manchmal darüber hinaus. Und bei Mercedes dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, das war so ein entspannter Schumacher. Der wurde Sechster, Siebter, Achter.
Aber war auch nicht so erfolgreich. Ne?
Und genau, und hat dann gelächelt, hat den Fans zugewunken, war mit allen Fahrern irgendwie auf lässig. Aber der Erfolg war nicht mehr da. Sicher auch nicht nur an ihm gelegen, sondern sicher auch am Auto. Die haben ihm damals kein Auto gegeben, um mitzufahren um den Sieg. Das war einfach eine Entspanntheit, die ich bei dem nie vorher gesehen habe. Und ich denke mir, das hat ihn sicher unter den Kollegen sympathisch gemacht, aber erfolgreich halt nicht.
Ich verstehe, was du jetzt sagen willst. Eine letzte Frage, bevor wir jetzt zum Kaugummiautomaten dann gleich kommen. Überrascht hat mich, dass ich gehört habe, dass du gesagt hast, du könntest es gar nicht, mit den großen Bands, die als Schlagzeuger zu begleiten. Warum nicht? Ich denke mal, die müssten sich ja alle 10 Finger abschlecken. Traust du dir das nicht zu oder was? Woran liegt das?
Na, man muss es vielleicht erklären, das ist ein musikalischer Hintergrund. Ich bin klassischer Schlagzeuger. Ich bin also in der klassischen Musik ausgebildet. Meine Welt sind gewesen die großen Konzertsäle mit klassischer Musik, klassischem Repertoire, Solist mit großen Orchestern und Ensembles. Der Drummer in einer Band ist eine andere Funktion. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie im Skisport. Der Abfahrer und der Slalomfahrer, die stehen zwar beide auf die Ski, aber die Disziplinen sind trotzdem sehr unterschiedlich. Ja? Der Abfahrer kommt nicht so super schnell durch den Stangelwald und der Slalomfahrer haut sich einfach nicht so gewagt die Mausefalle runter. Und ein bisschen ist es so bei uns Schlagzeugern. Ich komme aus dem klassischen Schlagzeug und spiele natürlich leidenschaftlich gern das Drumset. Aber der Drummer, der dann mit Robbie Williams und anderen, wie mein Kollege Thomas Lang, einer der ganz Großen seines Fachs, auf der Bühne steht und das Drumset in der Band spielt, ist ein bisschen eine andere Sportart. Und da müsste ich mich tatsächlich ein, zwei Jahre reinarbeiten und dann würde ich mir das auch zutrauen.
Also es hat nichts mit nicht zutrauen zu tun in dem Fall.
Das ist eine Frage der Zeit. Wenn ich sage, in 2, 3 Jahren möchte ich gerne der Drummer von einer großen Band sein und mich dieser Mission verschreibe, dann würde das schon hinkriegen. Rein spieltechnisch würde ich da kein Problem sehen. Eher einfach eine stilistische Frage.
Okay. Ja. Gibt es was du gern machen würdest, dir aber aktuell nicht zutraust? Oder aktuell, aber dir nicht zutraust, auch zu lernen? Aber du eben gern machen willst?
Ich würde wahnsinnig gern endlich Italienisch lernen und Italienisch sprechen und komme einfach überhaupt nicht voran. Ich hänge mir richtig rein. Also ich lege die Disziplin eines Musikers an den Tag beim Italienisch lernen und scheitere einfach auf ganzer Linie. Und weiß nicht wieso. Ich pack's auch kaum und es ärgert mich und bin wirklich diszipliniert. Also nicht so, dass man sagen könnte, das kann nichts werden, weil er bemüht sich halt auch nicht gescheit, sondern ich krieg's nicht hin.
Viele andere Talente, die haben wir gehört und danke auch für deine Offenheit. Das war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Psychologisch sehr reflektiert, finde ich sehr schön.
Danke dir. Ich habe es sehr genossen.
Ja. Und neben uns steht jetzt noch der Kaugummiautomat und der kommt jetzt ins Spiel.
Den kenne ich aus meiner Kindheit.
Ja, ich auch.
Wo hast du so Dinge das erste Mal gesehen? Erinnerst dich?
Nein, also nicht an den einen Moment. Du offensichtlich?
Der Kramerladen bei uns gegenüber vom Haus. Wir hatten so einen ganz kleinen Kramerladen in Teugau und an der Hauswand ist dieses Ding gehangen und zwar direkt neben der Bushaltestelle. Und wir haben wirklich immer mit voller Faszination in das Ding reingeschaut. Und einmal die Woche hat die Mama Münzen reingeschmissen, dann durfte man drehen.
Ist da eine Erinnerung, was da rausgekommen ist?
Ja, meistens so Kaugummis, die uns damals geschmeckt haben, aber wahrscheinlich nicht so gut waren.
Ja, könnte sein, dass das jetzt auch der Fall ist. Deshalb, ich darf dich bitten, an beiden Seiten zu drehen zuerst. Oder du darfst dir wählen, an welcher Seite drehst du zuerst? An denen der Kaugummis oder mit den bunten Zetteln drin?
Ich fange mit dem Zettel an.
Okay, und gerne dann auch die Kaugummis, die du auch bitte, ich bin gespannt, also Tennisbälle sind drinnen, ich bin gespannt, ob du die Tennisbälle rauskriegst, das würde passen. Oh nein, ich sag gleich, da wird deine Zunge blau.
Also mega.
Okay, gut.
Da freue ich mich.
Okay, gut.
Kann ich im Zug einigen Angst machen. Ja.
Du kaust gerne bitte den Kaugummi und beantwortest die Fragen, die auf dem Zettel stehen.
Ja.
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
Da kriegt man blaue Zunge. Mega.
Und es ist auch ziemlich sauer.
Gut.
Aber halt süß. Die Kindheit.
Oh ja. Okay, was steht auf dem Zettel?
Soll ich vorlesen?
Bitte.
Warum beneiden dich andere? Um meinen Fußballplatz bei mir daheim. Ich habe einen privaten Fußballplatz mit Flutlicht und ich glaube, einige hätten das auch gern. Ja.
Da spielst du doch mit Freunden immer wieder mal.
Genau,
oder,
mit meinem
oder Sohn. Mit so.
Deckt es sich damit, worauf du besonders stolz bist? Ja, auf meinem Fußballplatz bin ich auch besonders stolz, das stimmt. Wir sind als Kinder immer vertrieben worden von diversen Feldern. Also wir haben auf irgendeinem Feld gespielt und dann der Bauer gesagt, nein, ihr müsst da weg oder die Nachbarn. Und wir haben immer gedacht, irgendwann möchte ich meinen eigenen Fußballplatz.
Hast du dich irgendwo mal reingeschlichen über irgendeinen Zaun drüber oder
ja.
Drunter? Und dann, okay.
Ich erzähle es kurz. Ich habe mich oft reingeschlichen über einen Zaun. Entweder unten drunter, weil ein Loch drinnen war, oder oben drüber am Thalgauer Fußballplatz. Dann haben wir den Rasen umgeackert. Der hatte riesige Löcher. Und ich habe mich einmal sogar beim FC Barcelona im Camp Nou Stadion illegal auf ein Ticket, ohne Ticket, unterm Zaun eingeschlichen ins Stadion.
Jetzt hast du es erzählt.
Grüße an den FC Barcelona. Wie scheiterst du am liebsten, wenn es schon sein muss? Mit Pauken und Trompeten.
Sehr passend, die Metapher.
Ich scheitere am liebsten mit Pauken und Trompeten. Das ganz große Drama. Der Held fällt. Der Held stürzt. Der Held scheitert.
Aber eigentlich nur im Film, oder? In Wirklichkeit ist es nicht so leiwand, mit Pauken und Trompeten zu scheitern.
Gar nicht, nein. Wenn man auf der Bühne ist und man ein richtig schlechtes Konzert gespielt hat, dann geht man nicht heldenhaft von der Bühne, sondern schleicht eher so mit gesenktem Kopf von der Bühne und tut so, als wäre alles gut, obwohl man sich denkt, wieder kein Minutenschlaf heute Nacht. Verliebst du dich schnell? Also in eine Person oder in
Ziele oder in Personen? Gerne beides also, beantworten.
Bei meiner Frau war es so, wir haben uns kennengelernt im Badeschiff da an der Donau und ich habe mich nach 2 Minuten in sie verliebt und wusste, das ist die Frau meines Lebens. Nächsten Tag bin ich bei ihr eingezogen und wir sind jetzt seit 2008, seit dem 26. Februar 2008 zusammen und seit 2009 schon verheiratet, also wenn ich richtig rechne, 16 Jahre. Und ja, ich bin 16 Jahre verheiratet und sie ist einfach grandios. Sie ist perfekt, das muss man sagen. Und verliebe ich mich schnell in irgendwelche anderen Dinge? Also nein, meine die Dinge, die ich liebe, die sind sehr stetig. Ich bin verliebt in den FC Bayern München, bin verliebt natürlich in meinen Sohn, bin verliebt in mein Rennradl und in die Toskana. Aber dann ist es, denke ich, ja, zusammengezählt.
Und wenn der Fußballverein verliert, bist du da ähnlich grantig dann 2 Tage, wie wenn ein Konzert nicht ganz so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast?
In dem Fall eine Nacht, weil ich kann meinem Team bei MyGroove nicht zumuten, dass die dann einen schlecht gelaunten Typen neben sich haben, nur weil die Bayern verloren haben. Aber ich bin unausstehlich kurz danach. Also zuerst schimpfe ich über den Schiedsrichter, dann waren die Spieler schuld, dann natürlich der Trainer, der hat sich vercoacht. Und irgendwann nach einer gewissen Selbstreflexion komme ich drauf, vielleicht war einfach auch der Gegner gut. Aber ja, bei Fußball bin ich.
Bist du dann auch einer der Papas, der da am Spielfeldrand steht und schreit und Noah, Noah, geht schon, Noah?
Nein, das habe ich mir angewohnt. Tatsächlich, das ist schön, dass du es fragst. Ich war immer am Spielfeldrand beim Noah, aber ich habe nie reingerufen. Das habe ich einfach nie gemacht. Das habe ich mir von Anfang an gewöhnt. Das tue ich nicht, weil das ist für Noah schwierig, für die anderen Eltern schwierig, für den Trainer von Noah schwierig, also irgendwie für alle schwierig.
Mhm.
Und da habe ich dann tatsächlich Disziplin aufgebracht.
Disziplin hast ganz viel im Leben. Ich danke dir. Es war launig, es war informativ und gleichzeitig vor allem total offen und ehrlich. Urschön.
Danke. Das war so ein schönes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, Martin. Danke. Nicht nur meine Gäste sind es, sondern auch ich möchte offen und ehrlich sein. Deshalb muss ich gestehen, dass ich mich in der Social-Media-Welt immer noch nicht wirklich zu Hause fühle. Ich lerne zwar mit jedem Posting dazu, aber meine besten Freundinnen sind Instagram und Co. immer noch nicht geworden. Ich freue mich aber natürlich sehr wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen und, wenn ihr wollt, auch zu mir. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare und Meinung und wenn ihr Lust habt, schreibt mir auch kreative, witzige oder außergewöhnliche Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Vielleicht beantwortet mein nächster Gast dann schon eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst, freue ich mich, wenn ihr ein Gast zwei Seiten bei Apple Podcast oder Spotify abonniert und schreibt mir auch gerne eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.